5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission out of control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher.
Mission Out of Control, Folge 15 mit
Holger Trocher
und Dirk Freudenthal. Ihr habt die Stimme schon gehört. Es ist Herbst geworden in Deutschland. Dirk, du siehst auch schon ein bisschen herbstlich aus. Die Haare fallen dir aus.
Na komm, jetzt übertreib mal nicht. Also und die Blätter fallen auch noch nicht. Also so herbstlich ist es auch wieder nicht.
Nee, wir wollen dich ja auch nicht fertig machen. Sollte ja eigentlich ein Spaß sein. Ist keiner. Die Haare sind auch noch nicht ausgefallen. Die sind prächtig da. Es wird ein bisschen kälter. Ist eigentlich ganz angenehm, so warm, wie es manchmal war in diesem Sommer, oder?
Ja, ich mag das eigentlich eher lieber, wenn es nicht ganz so warm ist. Aber heute ist es sehr murkelig. Du hast gerade gefragt, was ist das eigentlich? Naja, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Weder Regen noch Sonne, aber...
Wie ist das Wort?
Murkelig, sage ich dazu. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist.
Für mich. Nein, ist es definitiv nicht. Ich habe das Wort noch nie gehört. Kannst du es mal buchstabieren?
M-U-R-K-Murke-L-I-G, glaube ich.
Murkelig. Und was war das nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Tut mir leid.
Murkelig.
Ja, was heißt das?
Ja, irgendwie Wetter, das nicht ist.
Genau, ein Wetter, das nicht ist. Eine Umfrage, die ist, kommt jetzt, und zwar zu folgendem Thema.
Jetzt bist du dran.
Was fällt dir spontan zum Thema Südamerika ein?
Der Amazonas-Regenwald.
Schon mal da gewesen?
Leider nein.
Wenn du Südamerika in Farben beschreiben solltest, welche wären es?
Grün, gelb, ein bisschen rot.
Was fällt dir spontan ein, wenn ich dir sage Südamerika?
Wärme.
Sehr warm?
Ja.
Bist du schon mal da gewesen?
Nein.
Willst du gerne mal hin nach Südamerika, so nach Argentinien oder Brasilien?
Auf jeden Fall.
Was würde dich am meisten interessieren?
Brasilien.
Mission Out of Control, der Podcast ohne Heiligenschein, garantiert.
Ja, es ging also um Südamerika. Die Leute wissen nicht so wirklich viel über Südamerika. Der Mann, der heute da ist, weiß es schon. Kurt Herrera, ist das richtig ausgesprochen?
Im Deutschen ja, im Deutschen würde man so sagen, Herrera. Also auf Spanisch spricht man das H nicht aus, da ist das H stumm, Herrera. Und eigentlich auch nicht so, wie ich es gerade spreche, sondern das R müsste man rollen, bloß ich kann kein R rollen.
Wollen wir es mal versuchen? Also Herrera, Herrera.
Ja, so ähnlich.
Okay, du kannst es auch nicht rollen, ne? Dirk, kannst du rollen?
Nein, ich habe mal Russisch gelernt, aber das war auch genau der Punkt, wo ich dran gescheitert bin, an dem R, dass man rollen soll.
Es ist ja auch ein bisschen einfach, ich nenne dich einfach Kurt, oder?
Ja, gerne.
Kurt, da muss ich das R, könnte ich auch rollen, muss ich aber nicht rollen. Aber es hat auch einen Grund, dass du so einen spanischen Nachnamen hast, oder?
Ja, genau. Mein Vater war Argentinier und eben spanischer Herkunft.
Bist du da groß geworden? Bist du in Deutschland groß geworden?
Überwiegend in Deutschland. Ich bin noch drüben in Südamerika, und zwar in Montevideo, geboren. Und die ersten 5 Monate habe ich dort gelebt. Aber dann kam ich nach Augsburg.
Aber dann bist du später wieder nach Südamerika gekommen, ne?
Ich bin später, zunächst als Vikar, war ich in Südamerika für ein Jahr in Peru und anschließend noch mal knapp 10 Jahre als Pastor in Argentinien.
Wie ist es in Südamerika?
Schwer, das so pauschal zu sagen. Aber wir haben die Zeit, die wir dort gelebt haben als Familie, meine Frau und ich und die Kinder, die nach und nach dazukamen, insgesamt sehr positiv in Erinnerung. Also einfach herzliche Freundschaften zum Beispiel sind da entstanden. Und ein Alltagsleben, eine Lockerheit im Alltag mit vielen Bekannten, die wir sehr genossen haben.
Ich war auch schon mal in Peru. Ich fand es auch toll. Landschaftlich fand ich es toll und ich fand es auch toll von den Menschen. Allerdings, die Kriminalität ist da wirklich ein Thema, ne?
Ich denke, in Peru kommst du davon, wo du lebst. Wir haben in einem armen Viertel gelebt mit hoher Kriminalität und wo es potthässlich war. Lima ist eben eine Stadt in der Wüste, es regnet nicht. Das heißt, um uns herum war alles grau. Und wie gesagt, eben, wie erwähnt, die hohe Kriminalität. Es gibt andere Landesteile, da ist es wunderschön, also in den Bergen, im Urwald und so weiter. Lima ist nun nicht gerade eine schöne Stadt.
Wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du lieber in Deutschland bleiben oder würdest du wieder zurückgehen nach Südamerika?
wir bleiben in Deutschland, weil das Beziehungsnetz hier am intensivsten ist. Aber wir sind gerne besuchsweise in Argentinien bei unseren Freunden.
Ich habe eben mal so in deinen Lebenslauf ein bisschen reingelesen. Da steht, du hast Station gehabt in Leer in Ostfriesland, in Lima in Peru und in anderen Städten in Südamerika. Das sind ja schon derbe Gegensätze, oder?
Ja, nun war Leer nicht gerade städtisch, aber klar, es waren Gegensätze. Ich bin ja aufgewachsen in Bayern und war dann 7 Jahre Pastor in Ostfriesland. Das sind irgendwie so zwei Welten. Ja, und Südamerika, das waren nochmal ganz eigene Welten. Aber auch da war es unterschiedlich. Lima haben wir in der Millionenstadt gelebt. In Argentinien haben wir auf dem Land in einer Kleinstadt von 8.000 Einwohnern gelebt.
Wie ist Argentinien?
Es kommt darauf an, wo man lebt, wie man finanziell gestellt ist und so weiter. Also wie in allen Ländern auch. Da, wo wir gelebt haben, wir hatten ein ausreichendes Einkommen und es war ein schönes, ruhiges Umfeld. Kleinstadt eben, fast keine Kriminalität.
Und du warst in Südamerika tatsächlich in kirchlicher Mission unterwegs, passt zu Mission Out of Control, unserem Podcast.
Ja, genau. Ich war sozusagen, man könnte sagen, als Leiharbeiter dorthin entsandt, also freigestellt vom Missionswerk, von der evangelischen Kirche in Deutschland dorthin entsandt und wurde dann Pastor der argentinischen Kirche, beziehungsweise der Platterkirche, die Argentinien, Paraguay und Uruguay umfasst. Und habe, wie meine einheimischen Kollegen, dort Gemeindearbeit gemacht.
Das heißt, du sprichst perfekt Spanisch und wahrscheinlich auch Portugiesisch?
Perfekt nicht, aber ich spreche sehr gut Spanisch und etwas Portugiesisch. Portugiesisch habe ich erst später gelernt, als ich im ILM in Hermannsburg wieder gearbeitet habe, von 2007 an und für Brasilien mit zuständig war. Dann habe ich nach und nach jetzt Portugiesisch gelernt.
Lass uns schnell den Bogen in die Gegenwart spannen. Du bist jetzt schon wieder länger hier in Deutschland, länger in Hermannsburg. Was machst du hier genau?
Ich bin im Missionswerk zuständig für die Zusammenarbeit mit Kirchen in Lateinamerika. Das ist in erster Linie die lutherische Kirche in Brasilien, daneben eine kleine lutherische Kirche in Peru und seit kurzem jetzt auch die evangelische Kirche am La Plata, die Länder Argentinien, Paraguay und Uruguay umfasst. Das ist sozusagen meine Haupttätigkeit im Missionswerk. Ich habe daneben noch einen anderen Arbeitsbereich, da geht es um Kirchenentwicklung international, wo ich gucke, bei unseren verschiedenen Partnerkirchen oder überhaupt verschiedenen Kirchen auf der Welt. Wie entwickeln sich Kirchen? Wie reagieren sie auf die sich verändernde Umgebung?
Wenn man das so hört, was du so alles tust, bildet sich in meinem Hirn erstmal Neid. Der Mann muss wahrscheinlich häufig nach Südamerika fliegen, um vor Ort auch was zu tun. Ist das so?
Ja, ich muss, eigentlich finde ich es eher ein Darf. Ich darf öfter mal nach Südamerika fliegen, meistens zweimal im Jahr, auf Dienstreisen, um ja, mit unseren Partnerkirchen ins Gespräch zu kommen, zu schauen, wie geht es bei bestimmten Projekten vor Ort und immer auch, um mit den Kirchenleitern zu beraten, wie läuft es in der Zusammenarbeit, was können wir vielleicht noch anders machen.
Kritisch, kreativ.
Ich habe 6 Monate vollzeitig durchgelernt.
Weil in Honduras die Situation von den Frauen sehr, sehr schrecklich ist.
Unser Interviewpartner.
Das Land ist echt schön.
Missions bedeutet ein Auftrag.
Beschreib doch einfach mal, was fasziniert dich eigentlich an deiner Arbeit hier im Elm und darüber hinaus?
Also mich fasziniert insbesondere das, was mit der Zusammenarbeit mit unseren Partnerkirchen in Südamerika, also vor allem jetzt in Brasilien zu tun hat, zu erleben, wie dort Kirche in manchen nochmal ganz anders funktioniert als bei uns. Also manchem einfacher oder ja, weniger kompliziert. Also zum Beispiel, in Brasilien ist es so, die Kirche finanziert sich von unten nach oben. Also nicht, es wird Kirchensteuer bezahlt und von oben wird dann entschieden, wie viel Geld bekommen die verschiedenen Ebenen, sondern wer Christ sein als Gemeinde leben will, die tun sich zusammen. Die bilden gemeinsam eine Gemeinde und wenn sie sich leisten können, dann stellen sie einen Pastor an. Meistens tun sich da mehrere Gemeinden an und stellen gemeinsam eine Pastorin, einen Diakon, eine Diakonin an. Und von all dem, was sozusagen die Gemeinde da beitragen, gehen 10% an die oberen Ebenen. Die Hälfte davon etwa auf die mittlere Ebene, regional, die andere Hälfte auf die Gesamtkirchenebene, national. Und das funktioniert. Die können sich dann weniger übergemeindliche Dienste leisten, wie wir hier in Deutschland, die ja auch ihren Sinn haben. Und eigentlich gehört das ELM ja auch zu diesen übergemeindlichen Diensten. Aber es gibt eine viel größere Verbindlichkeit und viel größere Nähe der Gemeinde geht er bei ihren Gemeinden. Sie wissen, wir sind dafür verantwortlich, dass die Gemeinde lebt.
Nun haben wir, ich glaube, mit der brasilianischen Partnerkirche mit die intensivste Partnerschaft. Beschreib doch einfach mal so die Projekte, die Arbeit dieser Kirche. Was macht diese Kirche für dich so besonders?
Also erstmal, überwiegend finanziert sich die Kirche aus Eigenmitteln, durch die Beiträge der Gemeinden. Und es gibt dann bestimmte Vorhaben, da fragen sie uns, ob wir sie unterstützen können. Die sind unterschiedlichster Art. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Ein Beispiel ist ein Kinderhort in einem Armenviertel. Der wird eigentlich getragen von der Ortsgemeinde, aber die ist allein nicht in der Lage, das zu finanzieren. Und deswegen gucken die, wie können wir diese Arbeit mit Kindern aus bedürftigen Familien, die also in der unterrichtsfreien Tageshälfte pädagogische Anleitungen bekommen, gefördert werden in unterschiedlicher Weise, wie können wir das finanzieren? Ein Teil kriegen sie von der Stadtverwaltung, das ist aber immer ein mühsames Verhandeln, dass sie da etwas Gelder kriegen. Ein Teil kriegen sie von einem Freundeskreis, den sie im Umfeld aufgebaut haben, und einen anderen Teil eben vom ELM, zum Teil auch über einen Freundeskreis in Deutschland. Das ist ein Beispiel. Das ist sozusagen Arbeit mit Kindern. Anderes Projektbeispiel, wir stehen in Verbindung mit dem indigenen Missionsrat der Lutherischen Kirche. Der ist wiederum im Kontakt mit verschiedenen indigenen Völkern und berät mit denen, wobei braucht ihr konkret Unterstützung. Und das ist dann in manchen Fällen Unterstützung beim Kampf um Anerkennung der Landrechte. In anderen Fällen ging es darum, Gesundheitswesen, ein an die Bedürfnisse Indigenen angepasstes Gesundheitswesen aufzubauen. Vor allem geht es insgesamt immer wieder darum, sie dabei zu unterstützen, dass sie die Rechte, die ihnen von der Verfassung her zustehen, auch wirklich gewährt bekommen. Und ein drittes, ganz anderes Beispiel, Aufbau von Gemeinden. Es gibt Gegenden, da sind etliche lutherische Christen, die gerne Gemeinde sein wollen, aber sie sind vielleicht zu wenige, um sich eine Pastorin, einen Pastor leisten zu können, hätten aber die Möglichkeit, doch noch andere Leute einzuladen. Und dann gibt es manchmal so ein Missionsprojekt, das besteht darin, die bekommen eine Starthilfe, die wird von uns finanziert über 3 Jahre. Das heißt zum Beispiel, im ersten Jahr zahlen wir die Hälfte des Pfarrgehalts, im zweiten Jahr 30%, im dritten Jahr noch 20%. Und mit der Starthilfe kann so eine Gemeinde in Gang kommen, dass sie am Ende auch die Arbeit selbst tragen können.
Das wäre genau meine Frage gewesen. Jetzt hast du es gerade selber gesagt, wie konkret Hilfe aussehen kann in Südamerika, in Brasilien jetzt in diesem Beispiel. Wie sieht sonst die konkrete Arbeit von dir aus? Teil 1 der Frage. Und Teil 2 der Frage ist, wie reagieren die überhaupt, wenn da ein deutscher Vertreter des ELM ankommt und sagt, ja, das könnte man so und so machen, kommt das an?
Ich fange mit dem zweiten an. Ich gehe nicht hin und sage, könnte man das nicht so und so machen, sondern ich frage die Partner, bei was sollen wir euch unterstützen? Also ich könnte natürlich auch sagen, uns im ELM ist das wichtig, habt ihr was Passendes dazu? Aber meistens ist das Vorgehen andersherum, dass ich frage, bei welchen Vorhaben braucht ihr im Moment Unterstützung? Und das können dann so Sachen sein, die hier interessant klingen, wie etwa die Arbeit mit Indigenen, Unterstützung von der Arbeit mit Kindern. Es sind manchmal aber auch Projekte wie zum Beispiel die Digitalisierung der Kirchenverwaltung. Es war gar nicht viel Geld, aber da brauchten sie etwas Geld, weil das auch was ist, für das Gemeinden in Brasilien auch nicht unbedingt, so spendenfreudig sind. Aber mit unserer Hilfe haben sie es geschafft, eine hervorragend organisierte Kirchenverwaltung aufzubauen. Die sind da uns im ELM und den deutschen Landeskirchen ein paar Schritte voraus. Aber die Initiative, was unterstützt werden soll, die kommt von ihnen. Jedenfalls bemühe ich mich darum, dass die selber sagen können, was ihnen wichtig ist. Denn ich finde, das gehört zu einem partnerschaftlichen Verhältnis, wie ich es anstrebe. Nicht, dass wir hier aus dem Norden vorgeben, was sie machen sollen, sondern wir wollen hören, was ist ihnen wichtig und wobei können wir sie unterstützen. Wenn die jetzt ganz komische Sachen anbringen würden, sagen wir, wollten gern ein Mercedes teuerster Klasse für den Kirchenpräsidenten, dann würde ich es natürlich auch hinterfragen. Aber solche Bitten kommen zurzeit oder kommen nicht, sind noch nie gekommen in meinem Bereich.
Aber die Kirche, das entnehme ich deinen Worten oder aus dem, was du erzählst, ist eine offensichtlich eine sehr engagierte Kirche.
Ja, die Kirche ist gebildet von ihren Gemeindegliedern und die prägen die Richtung der Kirche. Nun gibt es natürlich auf Gemeindeebene sehr unterschiedliche Ausrichtungen. Zurzeit ist es zum Beispiel so, Brasilien steht einer starken gesellschaftlichen Spannung zwischen mehr progressiven Kreisen, Präsident Lula, und mehr konservativen bis reaktionären Kreisen, wie der vorige Präsident Bolsonaro. In der lutherischen Kirche nur das Schwierige, die Mehrheit hat Bolsonaro gewählt und würde ihn womöglich auch wieder wählen, aber auf der etwas höheren Ebene, also auf Ebene der Geistlichen schon, ist die Mehrzeit eher für die progressive Richtung, genauso auf Ebene der Synoden, also praktisch wie hier die Kirchenkreise und der Gesamtkirche, da ist doch eine größere Offenheit. Und das ist ein schwieriges Thema in der Kirche. Die Kirche versucht das so anzugehen, dass sie nicht von politischen Parteien her argumentiert, sondern von dem, was sehen wir denn am Evangelium, welches Verhalten ist Menschen gegenüber angebracht. Und dann kommt man schnell dahin, dass man sagt, okay, Ausgrenzung bestimmter Gruppen, das passt nicht zum Evangelium. Sie mit einzubeziehen, das schon, den Frieden zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu fördern, die Gerechtigkeit und so weiter. Von der Seite her argumentiert, sind auf einmal viele auf der unteren Gemeindeebene durchaus einverstanden mit dem, was dann vorgeschlagen wird an Maßnahmen, die für ein bisschen mehr Gerechtigkeit sorgen wollen. Also zum Beispiel, es gibt ein Konzept zu Geschlechtergerechtigkeit. Wenn man das Wort Gender sagt in Brasilien, gilt es als verbrannt. Da sagt man gleich, das sind die Linken, die Kommunisten, die das verwenden. Aber wenn gesprochen wird von gleichen Chancen für Männer und Frauen, dann ist es auf einmal anders. Die Kirche hat ganz geschickt diese Thematik mit der starken Frauenbewegung innerhalb der Kirche, die von Haus aus eher konservativ war, besprochen. Und auf einmal kommt von dieser Gruppe ganz starke Unterstützung und Forderungen, danach solche Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, wie Kampf gegen häusliche Gewalt anzugehen.
Vom Heideschaf in die Welt. Mission out of control.
Du musst dich da wahrscheinlich im Vorfeld, wenn du jetzt zum Beispiel nach Brasilien reist, schon mit den politischen Gegebenheiten auseinandersetzen und auch überlegen, wie komme ich argumentativ da überhaupt rein, oder? Wie ist das?
Ich muss mich natürlich über diese gesellschaftlich-politische Lage informieren. Dafür bin ich auch in Kontakt mit anderen. Wir sind als Missionswerk zum Beispiel Mitglied im Netzwerk Kooperation Brasilien. Und da erfahre ich viel über diese gesellschaftlichen Verhältnisse in Brasilien. Aber wenn ich dann drüben bin, da bin ich in erster Linie erstmal hörend. Also ich komme nicht mit Vorschlägen, was ich machen soll, sondern ich höre gerne zu, wie sie diese verschiedenen Herausforderungen angehen wollen. Und ich glaube, ich werde dort auch nicht einfach als jemand aus Deutschland wahrgenommen, sondern ja, die wissen ja, dass ich Lateinamerikaner, also ich bin Deutscher und ich bin Lateinamerikaner, von Geburt Uruguayer. Die wissen, dass ich lange in der La Plata-Kirche gelebt und gearbeitet habe. Und ich bin sozusagen so ein bisschen beides. Ich bin Latino und ich bin Deutscher. Und ich glaube, ich werde so auch wahrgenommen als einer, der durchaus ihnen nahe ist.
Wie machst du dich da kenntlich? Ich würde sagen, wenn ich dich so sehe, siehst du erstmal typisch deutsch aus oder typisch europäisch. Wie wird den Leuten klar, dass du doch einer von ihnen bist?
Ich glaube, das Bild, das wir hier von Lateinamerikanern haben, ist oft sehr klischeehaft. Also in meiner Gemeinde in Argentinien war ich einer von ganz wenigen mit einem spanischen Nachnamen. Fast alle hatten deutsche Nachnamen. Und so ähnlich in Brasilien bei der lutherischen Kirche. Dort, die Kirche ist aus deutscher Einwanderung entstanden, von Anfang des 19. Jahrhunderts an. Die meisten haben deutsche Nachnamen. Ich bin einer der wenigen mit lateinamerikanischen Nachnamen. Und auch vom Aussehen her, also es wimmelt da von blonden, blauäugigen Menschen. Ich habe eigentlich eher schwarze und jetzt mehr graue Haare oder gemischt, aber jedenfalls und dunkle Augen. Also ich sehe lateinamerikanischer aus als viele der dortigen Gemeindeglieder.
Kommen wir mal vielleicht, wir hatten sehr viel über Brasilien gesprochen. Da wächst jetzt uns eine neue Partnerschaft offensichtlich zu. Kannst du noch ein paar Worte darüber verlieren?
Ja, wir sind als Missionswerk dabei, eine Partnerschaft mit der evangelischen Kirche am La Plata einzugehen. Eigentlich sind wir mit dieser Kirche schon seit 51 Jahren verbunden. 1974 ist zum ersten Mal ein Pastor aus Hermannsburg dorthin entsandt worden. Im Laufe der Jahre waren es insgesamt 5. Ich war der 4. Und bisher war diese Zusammenarbeit so, naja, es wurde mal in der Vergangenheit, wurden Pastoren hin und wieder mal dorthin entsandt. Und wir haben im Bereich des Austauschs von Freiwilligen zusammengearbeitet. Also junge Leute aus Deutschland, die ein Jahr in Argentinien oder Paraguay ein Freiwilligenjahr absolviert haben und junge Leute aus diesen beiden Ländern, die ein Freiwilligenjahr in Deutschland absolviert haben. Jetzt wollen wir das Ganze aber erweitern. Jetzt ist auf beiden Seiten, Missionswerk und auf der Seite der Evangelischen Kirche am La Plata, das Interesse gewachsen, die Zusammenarbeit doch auszuweiten. Das heißt, es könnte zum Beispiel einen Kurzzeitaustausch von Pastoren oder Pastoren geben. Jemand lebt einen Monat im Partnerland mit, arbeitet mit bei einem Kollegen dort und ein Jahr später gibt es einen Gegenbesuch. Dann kommt der andere Kollege oder die Kollegin hierher und lebt hier mit, arbeitet mit bei einer Diakonin, einer Pastorin oder anderen kirchlichen Mitarbeitenden. Das ist eine Form, wo wir es erweitern können. Wir wollen vom nächsten Jahr an auch ein Projekt dieser Kirche im Großraum Buenos Aires in Armenvierteln finanziell mit unterstützen. Das sind so Möglichkeiten der Erweiterung der Zusammenarbeit.
Wenn wir schon gerade bei Perspektiven oder Zukunftsfragen sind, was sind für dich die Hauptherausforderungen, Aufgaben, die du siehst, gerade auch im Hinblick, was Kirchenentwicklung im internationalen Kontext angeht?
Das ist eine sehr umfangreiche Frage, Kirchenentwicklung im internationalen Kontext. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Kirche in Deutschland wahrnehmen, dass unsere Form von Kirche international ein Sonderfall ist. Es gibt ganz wenige Länder nur, bei denen die Kirche so von oben organisiert ist, dass man Kirchensteuer zahlt und dann wird die kirchliche Arbeit mit Kirchensteuer und mit diesen, jetzt fällt mir gerade staatlichen Zuwendungen ein, als Entschädigung für Enteignungen im 19. Jahrhundert. Man kann Kirche auch anders strukturieren von unten. Das machen in Deutschland die ganzen Freikirchen. Und manchmal klappt es nicht so gut und manches kann man sich dann nicht mehr leisten. Aber im Grund ist das Modell, wie fast alle Kirchen weltweit arbeiten. Die kleinen Einheiten von unten finanzieren. Und wenn ich diese verschiedenen Kirchen sehe, mit denen ich weltweit in Verbindung stehe, von Argentinien, Brasilien, manches, was ich auf afrikanischen Ländern wahrnehme, aus Myanmar, wo ich auch Verbindungen hin habe, dann bin ich jedenfalls im Blick auf die Zukunft von Kirche in Deutschland nicht skeptisch. Ich denke, vielleicht wird die gegenwärtige Struktur der Kirchen nicht überleben. Aber solange es Gemeinde geht, solange es Christen gibt, die in Gemeinschaft leben wollen, wird es Kirche geben. Vielleicht ohne Pastoren oder mit weniger Pastoren. Aber Gemeinde wird nicht so schnell aussterben.
Mich würde einfach interessieren, was sind für dich persönlich deine Highlights gewesen in deiner Arbeit, auch gerade in Verbindung mit den Partnerkirchen in Lateinamerika?
Also ein Highlight war auf jeden Fall die Zeit in Lateinamerika. Sowohl das eine Jahr in Peru als auch die 10 Jahre in Argentinien, wo ich einfach ganz viel gelernt habe, wie Kirche aussehen kann und wo ich die Offenheit und Freundlichkeit von Menschen dort sehr genossen habe. Die findet man auch in Deutschland, aber bei uns dauert es meistens ein bisschen länger. Manches war dort einfacher und unkomplizierter. Eine Herausforderung war für mich, dass ich 7 Jahre Pastor in Ostfriesland war. Ich komme ja, wie erwähnt, aus Bayern eigentlich. Ich habe mich sprachlich ein bisschen schwer getan und ich glaube, ich habe es dort auch nicht so gut geschafft, in die Mentalität einzutauchen, wie es mir in Argentinien gelungen ist. Aber es war trotzdem ein wichtiges Lernfeld und auch von da sind gute Verbindungen geblieben, die bis heute anhalten.
Aber wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Du kommst morgens hierher, sagen wir um 8, 9 Uhr, was machst du dann?
Das Erste ist meistens, ich blicke auf meine E-Mails, was da über Nacht angekommen ist. Durch die Zeitverschiebung in Lateinamerika, aktuell oder jeweils mit, im Fall von Brasilien und Argentinien, aktuell 4 Stunden, kann es ja gut sein, dass mir jemand am gestern Abend was geschrieben hat, was ich dann heute Morgen, wenn ich ins Büro komme, erstmal lese und ja, manchmal zeitnah reagiere, manchmal etwas später. Dann geht es um Bearbeitung von Projekten aus Lateinamerika, von unseren Partnerkirchen, die ich mir anschaue, übersetze, teilweise mit Hilfe meiner Assistentin, teilweise alleine, weiter bearbeite.
Wie kommunizierst du denn mit den Leuten? Du musst ja im Prinzip die ganze Zeit im Kontakt bleiben, ne?
Ja, also nicht unbedingt täglich, aber nahezu wöchentlich. Das kommt immer darauf an, wie viel gerade zu klären ist. Kommunikation erfolgt überwiegend über E-Mail, aber bei Bedarf auch früher telefonisch, jetzt per Zoom oder WhatsApp, je nachdem, ob es um kurze Absprache mit der einzelnen Person geht, dann ist am einfachsten ein WhatsApp-Telefonat.
Super, dass du bei uns warst. Wir könnten noch stundenlang weiterreden in diesem Podcast über dich und deine Arbeit. Aber dieser Podcast ist halt nur 25 Minuten lang und die haben wir jetzt schon überschritten. Aber wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke auch.
Ja, danke Kurt. War sich faszinierend, dir zuzuhören.
Gib uns doch mal einen Einblick in deine Sprachkenntnisse. Sag doch mal Tschüss auf Portugiesisch und auf Spanisch.
Ciao.
Super, das hätte ich auch gekonnt. Ciao. Ja, aber zum Schluss noch einmal Herrera, habe ich mir richtig gemerkt?
Ja, so ungefähr.
Super. Dirk, der Podcast ist vorbei. Wir hören uns in 2 Wochen wieder in diesem Podcast. Bis in 2 Wochen sagen Dirk Freudenthal
und Holger Trocher.
Tschüss.
Tschüss.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission out of control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher. Jeden zweiten Freitag neu auf allen gängigen Podcast-Portalen.